Und herzlichen Dank für die Anmoderation. Ich darf mich auch bei Frau Linhardt und Frau Tietze bedanken, die mir wieder auf der Ferse geblieben sind, bis ich nicht mehr ablehnen konnte, doch zu kommen. Und wir haben es kombiniert mit einem Kongress, der morgen in Berlin beginnt. Und dadurch war es möglich, das hier mit Ihnen gleichzeitig in diese Terminplanung mit aufzunehmen. Ein paar Worte zu meiner Person. Mein Name ist Kurt Müller. Ich bin niedergelassener Dermatologe seit 1981. Bin Mitbegründer des Deutschen Berufsverbands der Umweltmediziner und der Europäischen Fachgesellschaft Europaheim. In beiden Fachgesellschaften war ich der Gründungspräsident über 10 Jahre. In der Fachgesellschaft Europaheim bin ich es nach wie vor und werde morgen Abend dann dieses Amt abgeben, um mal Platz zu schaffen für andere. Ich habe es ja lange gemacht. Bin erst spät zu der Thematik Borreliose gekommen, einfach über die Umweltproblematik, über die Veränderung im Immunsystem. War dann einige Jahre Präsident der Deutschen Borreliose-Gesellschaft, bin dort als korruptiertes Mitglied des Vorstands weiter tätig, habe einen Lehrauftrag für Präventionsmedizin an der Universität in Dresden und jetzt seit diesem Jahr auch an der Fachhochschule in Kempten. So viel in aller Kürze, vielleicht eins noch: 420 Vorträge, 71 Publikationen und ein paar Buchbeiträge. Das steht noch so auf der Bilanz. Borreliose habe ich sehr früh behandelt, ohne es zu wissen. Das erste Mal 1976, als ich in Köln-Pullheim, damals als junger Arzt, einen praktischen Arzt vertrat und eine Patientin mit einer Wanderröte am Knie zu mir kam. Und die meisten von Ihnen werden wissen, die Borreliose hat man als den Krankheitszusammenhang zur Borrelia als Krankheitsverursacher hat man erst 1983 erkannt. Aber in diesem Vorfeld diskutierten wir schon darüber, ob nicht bei der Wanderröte eine Infektion der eigentliche Grund des Problems sei. Man hat ja damals alles, was rot aussah, an der Haut eigentlich mit einer Cortisonsalbe behandelt, so war auch damals noch der Standard. Und als diese Patientin dann zu mir kam mit der Wanderröte, entschloss ich mich doch, sie einmal antibiotisch zu behandeln. Und jetzt eigentlich erst in der Nachschau wusste ich, dass das eigentlich die erste von mir behandelte Borreliose damals war. Die Zusammenhänge waren so noch gar nicht aufgedeckt. Ich zeige Ihnen jetzt einmal vielleicht noch etwas zum Titel. Ich wollte nicht wiederholen, was ich vor 2 Jahren hier schon einmal gesagt habe, sondern ich wollte Ihnen den Blick auf neue Trends aufzeigen, auch auf berufspolitische, auch auf wissenschaftliche Trends, um zu zeigen, es kommt etwas Bewegung in diese CE-Thematik hinein. Und am Anfang ist es mir wichtig, Ihnen mitzuteilen, dass die Borreliose so neu nicht ist, wie wir immer glauben, und dass das nicht ein moderner Trend ist, den wir hier nachgehen, sondern dass wir eigentlich nur dabei sind, eine erhebliche Dunkelziffer an Erkrankungen aufzuarbeiten. Und je genauer wir hingucken, desto öfter sehen wir, dass Borreliose für die Entwicklung vieler Krankheiten eine bedeutsame Rolle gespielt hat. Und mir würde es immer etwas blau machen, wenn ich an die Zeit denke, ich habe auch eine internistische Ausbildung durchlaufen, als ich in meiner internistischen Ausbildung Fälle hatte, die wie Rheumakranke in die Sprechstunde kamen, die anamnestisch alles angaben, was zum Rheumakranken passte. Und wenn wir dann die Rheumaproben durchführten, fielen die Rheumaproben unauffällig aus. Und so hat man dann damals diesen Begriff des seronegativen Rheumatikers geprägt. Das heißt, ein Rheumatiker, der halt nicht den typischen Blutbefund des Rheumatikers hatte, aber eigentlich ein Rheumatiker war. Und mir ist natürlich jetzt klar, dass wir damals bereits lauter Borreliose-Fälle vor uns hatten. Sie waren deshalb seronegative Rheumatiker, weil sie gar kein Rheuma hatten, sondern eine Borreliose, die aber viele Symptome eben eines Rheumas imitieren kann. Den Täter, um den es geht, habe ich Ihnen hier auf dieser Aufnahme dargestellt, hier in einem Gelenk, in der Synovia eines Gelenkes. Und nun haben wir einen ganz alten Vertreter, der an dieser Krankheit litt, und das ist dieser Herr hier. Und das ist der Ötzi, der ist 6000 Jahre alt, und nun gelang es eben Tübinger Forschern, eben Borrelien-DNA in diesem Körper nachzuweisen. Also es ist der erste dokumentierte Borreliose-Fall, den wir in der Welt kennen. Und daran sehen Sie eben, dass diese Erkrankung nichts Neues ist, dass es sie sehr lange gibt. Es ist vielleicht ganz neu die Ausdehnung der Areale, in denen die Erreger vorkommen. Diese Ausdehnung sehen wir durch die Klimaänderung. Aber die Krankheit als solches ist also gar nicht neu. Der Erreger selbst wurde 1906 identifiziert und es gab schon erste Wahrnehmungen von Zusammenhängen, von Zeckenstichen und Erkrankungen um die Jahrhundertwende vom Ende des 18. in das 19. Jahrhundert hinein und die ersten Dermatologen beschrieben das damals auch. Ganz kurz zu sehen, das dürfte den meisten von Ihnen bekannt sein. Das sind die drei Überträger, von denen anders als wir alle glauben, nicht die weibliche Zecke, die im Gegensatz zum Mann der Überträger ist, die männliche Zecke überträgt nicht, das ist die weibliche Zecke, die besticht. Aber die ist gar nicht der häufigste Täter in dieser Geschichte. Nur 25% der Infektionen werden durch die relativ leicht erkennbare adulte Zecke tatsächlich durchgeführt, sondern die Lymphe ist mit 65% der sehr viel häufigere Überträger. Dadurch schon nicht mehr so leicht zu identifizieren, wesentlich kleiner, wenn sie sich vollsaugt, auch nicht so auffällig. Und bei diesen kleinen Larven, die Sie da sehen, haben wir überhaupt nur kleine Krümel auf der Haut und wir würden das gar nicht einer zeckeninduzierten Krankheit eben zuordnen. Es ist ein Stich und kein Biss, und dabei stimmt beides nicht. Es ist eigentlich ein Segen, was die Zecken vornehmen. Sie haben zwei Sägeblätter und Sie können das aufrufen. Ich habe, glaube ich, gleich eine Aufnahme im Internet und können sich das einmal anschauen, wie das funktioniert. Denn das sind gegeneinander laufende Sägeblätter, die praktisch sich so in die Haut einschneiden. Das ist ein Segen, was die Zecke macht. Und es ist bei diesem Vorgang schmerzfrei für uns und dadurch merken wir diesen Vorgang des in die Haut Eindringens eben nicht. Dieses Hypostom ist einmalig unter den Insekten und sehr, sehr effizient. Und bis vor kurzem hätte ich noch gesagt und habe ich noch gesagt, zu diesem Erreger, den wir seit vielen Jahren kennen oder Jahrzehnten kennen, dessen Bedeutung für Krankheit wir recht gut beurteilen können, der Syphilis, gibt es einen wesentlichen Unterschied. Und gerade an diesem Unterschied beginnen wir im Moment zu zweifeln. Worauf ich aber zunächst hinweisen möchte, die Syphilis, die in den Lehrbüchern hervorragend beschrieben ist, macht alles, was eine Borreliose auch kann, oder umgekehrt, die Borreliose macht alles, was eine Syphilis kann. Es sind beides Erreger aus der Gruppe der Treponinen. Wenn Sie die Ernsthaftigkeit der alten Dermatologen, der alten Ärzte anschauen, mit der man die Krankheitssymptome bei der Syphilis beschrieben hat, dann kann man heute nicht mehr verstehen, welch geringer Ernsthaftigkeit der gute Teil der Ärzteschaft an diese Krankheit heran kann. Wir hatten bisher angenommen, dass in der Übertragung ein wesentlicher Unterschied ist und was ich Ihnen jetzt sage, ist noch nicht wirklich geprüft belegt, aber es gibt Hinweise, dass das tatsächlich der Fall sein könnte und wir werden nachdenken müssen, was das für Folgen hat. Es unterscheidet sich dadurch, dass die Syphilis eine Geschlechtskrankheit ist, weil sie von Mensch zu Mensch übertragbar ist. Und wir sind davon ausgegangen, dass die Borreliose eben keine Geschlechtskrankheit ist, weil sie nicht von Mensch zu Mensch übertragbar sei und weil sie eben nur durch eine Zecke übertragbar ist. Vor einem Jahr hat ein Amerikaner eine Publikation veröffentlicht, in der er nachwies, dass die Borreliose von Mensch zu Mensch übertragbar sei. Das würde erklären können, warum wir so viele Patienten haben, die versichern, dass sie nie einen Zeckenstich hatten, aber ich habe Ihnen gezeigt, die Larven, die nimmt man vielleicht auch nicht wahr, da könnte eine Dunkelziffer sein. Was dagegen sprach, war diese Treponinen, das sehen wir hier auf diesem Bild, die sitzen sehr oberflächen- und schleimhautnah, was die Syphilis-Erreger, was die Borrelien nicht so sehr tun, sodass es schon wahrscheinlich war, dass eigentlich dieser Erreger einen Stich braucht, um eingebracht zu werden. Diese amerikanische Publikation, die muss kontrolliert werden. Es müssen andere Untersucher das auch sich vornehmen. Aber ich will Ihnen nur sagen, dass die Diskussion darüber entbrannt ist, ob es eine Krankheit ist, die außer der üblichen Übertragung über die Zecke auch einen anderen Weg geht. Und dieser amerikanische Forscher stellt in seiner Veröffentlichung die Frage, findet die Mehrzahl der Infektionen im Schlafzimmer statt? Ein wichtiger Punkt, und ich wünschte, wir könnten immer aus den vergangenen Dummheiten so ein bisschen lernen. Ein wichtiger Punkt ist, wann denke ich an diese Krankheit? Und als ich junger Assistent war und Syphilis noch eine nennenswerte Rolle spielte, und ich war später dann auch bei der Bundeswehr als Truppenarzt tätig und dann auch in einem Bundeswehrkrankenhaus tätig, dort hatten wir nennenswerte Fälle von Syphilis. Diese Erfahrung hilft mir jetzt im Umgang mit der Borreliose. Wenn wir damals unklare Fälle hatten, mussten wir, bevor wir dem Chef den unklaren Fall vorstellten, ausgeschlossen haben, dass bei diesem unklaren Fall nicht eine Syphilis vorlag. Die Syphilis war die Krankheit, die alles imitieren konnte in den unterschiedlichsten Fächern. Und mir ist ein Fall in Erinnerung geblieben, der sehr eindrucksvoll war. Da war ich noch Student, als ich auf einer onkologischen Abteilung formulierte. Onkologische Abteilungen sind Abteilungen, in denen Krebspatienten bei fortgeschrittenen Krebsen konservativ behandelt wurden. Und ich begann meine Arbeit auf dieser Abteilung in den Semesterferien. Ich war nicht das erste Mal dort, insofern kannten mich alle, und ich startete vom ersten Tag an mit der Arbeit, weil mir in der Abteilung alles vertraut war, und wurde dann losgeschickt, um eben den Patienten die verordneten Spritzen zu geben, und kam zu einem Patienten mit einem fortgeschrittenen Prostatakrebs. Und dem gab ich die damals üblichen Spritzen, und als ich so den zweiten oder dritten Tag zu ihm kam, sagte er, dass er immer am Tag nach diesen Spritzen furchtbare Schmerzen hätte und dass der ganze Beckenraum ihm weh tat. Und ich hörte mir das alles so an, was er zu erzählen hatte, und damit unterschied er sich von den ganzen anderen Prostatakarzinompatienten, die ich sonst auf dieser Station sah, ganz erheblich. Und ich wurde so ein bisschen stutzig, was denn da so los war. Ich schaute mir dann die Krankenakte an. Und dann hatte er eine Röntgenbeckenaufnahme gehabt. Damals gab es kein MRT, auch kein CT. Und auf dieser Röntgenbeckenaufnahme hatte man lauter Metastasen festgestellt in der Beckenstruktur und sie einem inoperablen Prostatakarzinom zugeordnet. Man hat gesagt, bei dieser Ausdehnung der Metastasen macht es keinen Sinn mehr zu operieren. Dann bin ich in dieser Krankenakte ein bisschen weiter, dann hatte man den Brustkorb geröntgt, und dann fand sich eben in der Aorta dieses Brustkorbs eine sichelartige Verkalkung in der Aorta. Das ist bei Prostatakarzinom oder anderen Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems ungewöhnlich. Es kommt aber bei einer Erkrankung ganz regelmäßig vor, bei der Syphilis. Und dann stieg ich weiter in die Akte ein, dann kam die Visite des Chefs. Man war als Student immer der Letzte im Glied, der von hinten drüber linsen durfte. Und nun warf ich dann irgendwann ein, als man über den Fall sprach, ob es sich vielleicht gar nicht um ein Prostatakarzinom handelt, sondern vielleicht um eine Syphilis, und dass die Metastasen keine Metastasen waren, sondern Weichteilknotentumoren, die wir GUM nennen. Und dass die sich auf das Becken so projiziert haben, dass sie aussahen wie Metastasen. Da war man erst etwas verdattert, dann brachte ich das Röntgenbild des Brustkorbs, das in der französischen Literatur als Miserie beschrieben war. Und nun musste man dann doch die Syphilis-Untersuchung durchführen. Und sie an, der Mann hatte eben kein Prostatakarzinom, sondern eine Syphilis. Daran will ich Ihnen zeigen, was man eben alles imitiert bekommen kann durch solche Krankheiten. Und so war es unsere Pflicht, eigentlich immer bei unklaren Dingen eine solche Krankheit auszuschließen. Und diesen Stellenwert hat inzwischen natürlich eine andere Krankheit übernommen. Syphilis spielt keine wesentliche Rolle mehr. Das sehen Sie gelegentlich bei Afrikanern, wenn sie zu uns ins Land kommen, noch. Aber in der einheimischen Bevölkerung wirklich inzwischen die Ausnahme. Aber die Borreliose ist eben eine Krankheit, die genauso anderes imitieren kann, die genauso aussehen kann wie Und den Kollegen, wenn ich Seminare für die Kollegen mache, sage ich immer, wenn sie eine Krankheit haben, die aussieht wie, aber doch nicht so ganz so ist wie, wann immer das der Fall ist, dann schließen sie eine Borreliose aus. Nun war vor nicht ganz einem Jahr ein Borreliose-Kongress in Erfurt gewesen und da hatten wir das erste Mal fertiggebracht, dass die Lager, die die Borreliose unterschiedlich einschätzen, bei dieser Tagung miteinander tagten. Ich hatte den Vorsitz am ersten Tag in dieser Gesellschaft, es waren vertreten die Vertreter der Universitäten, das sehen Sie hier insbesondere führend Herr Wuhlfeld, der das Borrelien-Thema außerordentlich stark bagatellisiert. Und es gab eine Fülle von Vorträgen, die extrem spannend waren und die mit vielem aufräumte, was bisher die etablierte Medizin sagte und eigentlich das stützte, was wir seit vielen Jahren zur Problematik eben der Borreliose sagen. Es waren mit dabei der Herr Fingerle, der ist Vertreter des Nationalen Referenzzentrums Borreliose in München, sodass ich sagen kann, alle die, die ich Ihnen jetzt gezeigt haben, die haben alle das Gleiche gehört. Sie saßen alle im gleichen Saal und sie hatten alle die gleiche Information und man kann hinterher auch sehen, welche Konsequenzen zieht denn jemand aus dem, was er gehört hat. Bei den Vorträgen war Herr Wallig vertreten, der sich seit langem mit der Borreliose beschäftigt, aber der eher ein Vertreter ist, die Krankheit nicht besonders ernst einzuschätzen. Und nun trug Herr Wallig tatsächlich vor über Immun-Escape-Mechanismen. Das heißt, wie kann die Borrelie dem Zugriff des Immunsystems entgehen? Das war noch vor nicht langer Zeit gar nicht vorstellbar, dass er so etwas in Erwägung ziehen konnte, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, dass dieser Erreger sich dem Zugriff unseres Immunsystems entzieht. Er hat außerdem noch über den Stand der Entwicklung von Impfstoffen gesprochen. Es könnte sein, dass in den nächsten 3 bis 4 Jahren es tatsächlich gelingt, einen Impfstoff für die Borreliose zu finden. Der wäre viel wichtiger als der für die deutlich seltenere FSME. Und dann war eine Dame mit dabei, Frau Baumgart, Sie sehen sie hier oben, eine Deutsch-Amerikanerin, eine Professorin, die in den USA lebt. Und die räumte nun mit der bisherigen Sicht, die wir bei der Borreliose hinsichtlich der Diagnostik haben, ganz, ganz gründlich auf, weil sie nämlich zeigen konnte in ihren Experimenten, dass die Antikörperproduktion, die wir bei uns in der etablierten Medizin der Universitäten und Kliniken als Conditio sine qua non ansehen, also eine Kondition, ohne die nichts geht und ohne die eine Borreliose gar nicht anerkannt wird, dass diese Sicht einfach verkehrt ist. Sie zeigten in ihren Experimenten, dass Antikörperproduktion häufig gar nicht erst in die Gänge kommt, das heißt, viele erkranken und bilden gar keine Antikörper. Sie konnte zeigen, dass die Regelabfolge der Antikörper, wie wir sie üblicherweise haben wir bei den Krankheiten zuerst sogenannte IgM-Antikörper über eine Zeit von 4 bis 6 Wochen. Dieser Antikörper ist für den Organismus sehr schwierig und aufwendig zu produzieren, deshalb stellt der Körper dann nach 4 bis 6 Wochen in der Regel auf einen leichter zu produzierenden IgG-Antikörper um. Und sie konnte zeigen, dass diese Reihenfolge bei Borrelien gar nicht gewahrt ist. Es konnte sein, dass IgM-Antikörper nach IgG-Antikörper produziert wurden. Es konnte sein, dass eine Antikörpersorte gar nicht produziert wurde oder dass überhaupt keine produziert wurden. Das Wichtigste, was sie zeigte, war, dass in den Lymphdrüsen der Infizierten nach etwa 3 Monaten die sogenannten B-Lymphozyten in sich zusammenbrachen und ihre Funktion aufgaben. Die B-Lymphozyten sind die Zellen, die bei uns im Organismus diese Antikörper produzieren. Und damit ist eigentlich das belegt, was wir als niedergelassene Ärzte seit langem sagen. Wir sagen, der Antikörper ist kein zuverlässiges Maß, um eine Infektion zu bestimmen. Und was lässt der Antikörper schon gar nicht zu? Er lässt keine Aussage zu, ob sie behandelt werden müssen. Weil Antikörper können bei Menschen vorkommen, die eine Krankheit überstanden haben. Sie können aber auch vorkommen bei solchen, die sich noch damit auseinandersetzen. Wir werden später drüber reden. Wir brauchen ja eine Aussage, muss ich die Person, die vor mir sitzt, behandeln? Oder kann ich ihr sagen, sie hat einmal etwas gehabt und die Sache ist vorbei? Was ich Ihnen jetzt sage, ermutigt nicht, denn da waren die Ergebnisse von Frau Baumgart außerordentlich kritisch. Sie haben dann behandelt, sehr, sehr intensiv, und zwar nicht nur, um Laborwerte zu bessern, sondern Sie haben so weit behandelt, dass in den Gewebsproben keine Borrelien mehr nachweisbar waren. Sie taten dann ab diesem Moment gar nichts mehr, haben 9 bis 12 Monate weiter beobachtet und in allen Fällen war es nach 9 bis 12 Monaten zu einem Rückfall der Borreliose gekommen, obwohl keine Erreger mehr nachweislich waren. Damit war die Existenz, die wir seit langem diskutieren, wir kommen gleich noch dazu, sogenannter zystischer Ruheformen natürlich belegt und wahrscheinlich, denn sonst hätte es zu Rückfällen tatsächlich nicht kommen sollen. Diese Experimente zeigen, dass die alleinige Therapie mit Antibiotika die Lösung der Borreliose nicht sein kann, sondern wir müssen uns damit beschäftigen, wie kriegen wir das Immunsystem der Betroffenen auf Vordermann, wie können wir den Körper dazu bewegen, dass er sich mit einbringt in diese Therapie. Für die Störungen in diesem System gibt es viele, viele Gründe und die muss man in jedem Einzelfall versuchen ausfindig zu machen. Und ich bin der festen Überzeugung, wenn man nicht diese Ebene in die Therapie mit einbezieht, wird man bei der Borreliose nicht erfolgreich sein. Den größten Knall brachte dann der nächste Referent, das ist Professor Stürle aus Laibach. Und Professor Stürle ist nicht ein Nobody, sondern er ist in der Borrelien-Szene seit langem ein Mann mit einem guten Namen, hat viel, viel publiziert, viel geforscht. Und er hat sich damit beschäftigt, mit der Frage, wann liegt ein Befall des zentralen Nervensystems, also des Gehirns, durch Borrelien vor. Und hier gibt die Deutsche Gesellschaft für Neurologie ganz klare Richtlinien. Sie sagt, ein Befall des zentralen Nervensystems liegt nur dann vor, wenn in dem Liquor, also dem Gehirnwasser, ganz bestimmte Veränderungen vorliegen. Und das widerspricht dem, was wir in der Praxis sehen. Wir haben immer wieder Patienten, die ganz klare Symptome haben einer eingeschränkten Hirnfunktion mit Merkleistungsstörungen, Konzentrationsstörungen, Antriebsstörungen, teilweise Koordinationsstörungen, also Symptome, die auf eine Beteiligung dieses zentralen Nervensystems hindeuten. Und wenn dann eine solche Funktion durchgeführt wurde, waren die Befunde unauffällig. Und dann passiert eben in der Regel das, was in Deutschland heutzutage passiert. Es wird dann davon ausgegangen, dass die Patienten gar nichts haben, dass sie sich das Ganze nur einbilden, dass sie psychosomatisch krank sind und dass sie dann eben mit Psychopharmaka zu behandeln seien. Das ist heute nach wie vor der Handlungsstandard und leider nicht die bittere Ausnahme. Was gelang ihm? Stürle züchtete aus völlig normalem Liquor, also aus Hirnwasser von Patienten, die keine solchen Veränderungen aufwiesen in der Hirnwasserprobe, züchtete er kulturell Borrelien. Damit wies er nach, dass bei unauffälligem Liquor sehr wohl ein Befall des zentralen Nervensystems vorliegt und ich bin gespannt, was jetzt in dem kommenden Jahr passiert, weil die Deutsche Gesellschaft für Neurologie muss gerade ihre Leitlinien überarbeiten. Und ich bin gespannt, wie schnell sie diese gravierende Änderung in der Sicht in das Ganze eben einbringt. Hier nun zunächst, wie sorgt die Zecke dafür, dass der Stich zu einem erfolgreichen Übertragen der Erreger führt. Und da spielen diese sogenannten CASP-1-Strukturen eine große Rolle. Das heißt, wenn der Stich erfolgt ist, werden von den Erregern diese CASP-1-Strukturen ausgeschüttet und die verhindern, dass die erste Form unserer Abwehrstrategie nicht mehr funktioniert. Wir haben eine sehr gut funktionierende und sehr ausgereifte Abwehrstrategie, um uns gleich zu erwehren. Das ist die sogenannte Aktivierung des Komplementsystems. Dem Patienten erkläre ich das Komplementsystem mit einer Bohrmaschine, die wir besitzen in unserem Organismus. Und diese Bohrmaschine hat die Aufgabe, in die eindringenden Erregeroberflächen Löcher zu bohren. Und durch diese Löcher, die in die Oberflächenmembran der Bakterien eingebohrt werden, dringt unser eigenes Körperserum ein. Das führt dazu, dass der Erreger quillt und quillt, bis er endlich platzt. Und dann warten unsere Phagozyten, das sind Fresszellen, warten darauf, dass sie die geplatzten Stücke endgültig beseitigen. Also es ist ein sehr effektiv und optimal arbeitendes System, das aber von dem Erreger geblockt wird und damit eben als Anfangsstrategie der Verteidigung auch nicht genutzt werden kann. Das heißt, der Erreger schafft sich Platz in dem Wirt. Unser Anfangssystem, das sich erwehrt, funktioniert nicht. Und ich hatte vor 14 Tagen eine Lehrerin, die am Freitag einen Zeckenstich erlitten hatte und am Montag zu mir kam und am Montag bereits alle Symptome des Befalls des zentralen Nervensystems hatte. Das heißt, in nur 4 Tagen hatte sich die Krankheit vehement ausgebreitet mit einem kompletten Befall des ganzen Organismus. Es wurde sofort therapiert, der Befall wird relativ günstig verlaufen, denke ich, einfach weil die Handlung sehr schnell da war. Dann besitzen die Erreger eine andere Fähigkeit, nämlich einen sogenannten Biofilm zu erzeugen. Und diesen Biofilm müssen Sie sich vorstellen wie eine Schleimhülle, die die Erreger um sich aufbauen. Wir sehen es unten in richtigen Gewebsaufnahmen, das ist die Wanderröte, EM, Erythema Mitrans, Wanderröte, das ist bei der Morphea, das ist bei dem Lichen Sclerosus, Atrophicus, wir gucken uns diese Manifestationen an. Und darum geben sich die Erreger mit solchen Schleimhüllen und schaffen sich dort einen Schutzbereich. Und der Erreger ist so perfide, dass, wenn es ihm an den Kragen geht, dass er ein gewisses Quantum, das er opfern will, bereitwillig opfert, mit dem Hintergrund eine Kernmasse überleben zu lassen. Das passiert, das heißt, dort, wo meinetwegen das Antibiotikum eindringt, werden diese Erreger geopfert und im Zentrum bleiben Erreger übrig. Es überlebt immer der Zellkern. Und Sie haben es hier noch einmal schematisch dargestellt, wie dies mit dem Biofilm passiert. Links sehen Sie das Anhaften, dann vermehren Sie sich geschützt in diesem Biofilm, nichts kommt an Sie heran und dann explodiert irgendwann dieser Biofilm und wirft diese Erreger in diesen Organismus aus. Das ist auch mit ein Grund, warum wir solche Zyklen in der Vermehrung sehen und warum die Patienten häufig angeben, dass sie alle 4 Wochen Fieberschübe bemerken oder Temperaturerhöhungen. Das ist bei manchen nur 37,5, 37,8. Es gibt Patienten, da geht die Temperatur dann auch auf 39, 39,5 heraus. Und diese Zyklen können wir uns später dann auch in der Therapie nutzbar machen, indem wir die Therapie darauf abstimmen. Und hier nochmal dargestellt, wie das in diesem Schichtabbau, in diesem Biofilm funktioniert. Und die Verlustrate ist von oben nach unten abnehmend und diese Ruheformen sind so träge im Stoffwechsel, dass sie gar nichts mehr von den Substanzen aufnehmen, die wir gegen sie einsetzen und dadurch natürlich geschützt sind, weil die Medikamente ja nur wirken, wenn sie auf einen vermehrfähigen Erreger treffen. Ich sage immer, das ist ähnlich wie bei den Schimmelsporen. Wir kennen dort ähnliche Eigenschaften, obwohl vieles auch anders ist. Sie können eine Schimmelspore in einen Gletscher oben hineinschmeißen, dann warten Sie 130.000 Jahre, bis er unten rauskommt und dann wird er diese Fahrt durch den Gletscher überstehen und nach 130 Jahren, wenn er wieder mit dem Wasser an die Oberfläche kommt, wird er wieder generativ tätig sein. Ähnliche Eigenschaften hat leider die Borrelie und das ist auch das, was uns wirklich die Arbeit schwierig macht. Ich will Ihnen hier jetzt einige Beispiele der Manifestation zeigen mit einem ganz wesentlichen und wichtigen Hintergrund. Sie haben hier eine Wanderröte in der Achselhöhle. Und ich sage Ihnen, dass heute nach wie vor in den meisten Fällen eine Wanderröte in dieser Lokalisation als eine Kontaktdermatitis auf ihr Deo oder ihr Duschmittel oder sonst etwas behandelt wird und dass sie eine Kortisonsalbe bekommen, mit der das therapiert wird und dass kaum jemand daran denkt, dass sich hier eine Borreliose manifestiert hat. Es ist das Typische, dieses Randbetonte, das sich ausweitet. im Zentrum heilt Plastis eher wieder ab. Das ist diese Wanderrücke, die ich damals in Köln-Pullheim bei dieser Patientin behandelte. Das war ein solcher Befund bei ihr allerdings am Knie. Wir haben ein neues Verfahren des Entdeckens gefunden. Das ist die sogenannte Focus Floating Microscopy. Das ist ein Verfahren, bei dem wir nach Anfärbung mit dem Mikroskop eben solche Bereiche suchen. Und Focus Floating heißt, Sie müssen den Blick der Linse in diesem Gewebe ständig verändern und die Schichttiefe variieren, und dann sehen Sie plötzlich diese Erreger im Gewebe aufleuchten. Zwei hatten das entwickelt, Herr Einsendler, den Sie hier sehen, und Herr und Professor Zenger, beide Professoren an der Universität in Innsbruck. Einsendler ist inzwischen der Chef in Bozen geworden, beschäftigt sich nicht mehr so damit, aber Professor Zenger ist nach wie vor tätig und ich schicke ihm die Boden hin. Denn hier haben wir den Vorteil, dass wir nicht Antikörper oder andere Diagnostik des Blutes brauchen, sondern können natürlich direkt nachweisen. Die Schwierigkeit ist die, dass die deutschen Krankenversicherungen das nicht erstatten, und die Schwierigkeit ist, dass wir im eigenen Land niemanden haben bisher, der es beschäftigt. Hier sehen Sie das Bild, wie das mit diesen Erregern aussieht. Das hier ist das, was wir als Morphea bezeichnen. Das ist typisch diese elfenbeinfarbige Zentrum mit diesem schmutzigen Ring drumherum, den die Amerikaner als Lilac-Ring bezeichnen. Auch hier sehen Sie den Nachweis der Erreger in diesem Gewebe. Und was bei diesen Erkrankungen auffällt, und das ist das, wo ich Sie hinführen möchte, Sie haben, wenn Sie Gewebsproben entnehmen und sie dermatologisch, histologisch untersuchen, alle eine ganz, ganz ähnliche Problematik. In einer Frühphase quellen sie eher auf. Die Probe, die Sie hier gesehen haben, ist nichts Aufgequollenes, das ist bereits eine ältere, fortgeschrittene. Sie quellen auf und es kommt zu einer Verquellung der Kollagenfasern. Kollagenfasern sind der sehnige Bestandteil der Haut. Dadurch erhält unsere Haut die Elastizität oder verliert sie auch, wie wir es beim Raucher alle kennen, der sehr viel rascher faltig wird, weil das Vitamin C, das zum Erhalt der Kollagenfasern benötigt wird, drastisch fürs Rauchen verbraucht und dadurch das Kollagen nicht schützt. Also bei Borreliose kommt es hier erstmal zu einem Quellen und dann nach längerer Zeit zu einem sklerotischen Stadium. Das heißt, damit wird das dünn, brüchig, verliert seine Dehnbarkeit und reißt auch leichter ein. Das haben wir auf dem Bild zuvor gesehen. Das ist nun eine sogenannte Acrodermatitis chronica atrophicans, eine spätere Manifestation an der Haut im Stadium 3. Herxheimer und Hartmann haben sie schon 1902 beschrieben. Sie sehen wieder die Erreger im Gewebe. Aber was ist auch hier? Wieder eine Schwellung, Ödem heißt Schwellung, Chorium ist die obere Hautschicht in der frühen Phase, das heißt, das ist eher entzündlich geschwollen. Und dann kommt es zu dieser Atrophie, dieser Verdünnung des ganzen Systems, wie wir es hier sehen, dass die Haut hier eben durchschimmert. Und da habe ich einen ganz bitteren Fall eben auch erlebt, wo man diese Atrophie der Borreliose einer Sklerodermie zugeordnet hat, einer Immunerkrankung der Haut. Und man hat mit schwer immunsuppressiven Mitteln behandelt diese Patientin, obwohl sie eigentlich eine Borreliose hatte und das Ganze andersherum hätte laufen müssen. Und dann zeige ich Ihnen noch etwas. Ich zeige Ihnen diese Bilder auch, um zu zeigen, dass vieles, was früher Lehrgegenstand war, dass das, was wir früher als Schulmedizin bezeichnet haben, plötzlich gar keinen Bestand mehr hat. Und dieses ist eine solch typische Erkrankung, die sogenannte Necrobiosis lipoidica. Necrobiosis heißt Gewebsuntergang, Gewebszerstörung. Und wir sehen hier an dieser Stelle, wie das Gewebe zerstört wird, dass es richtig zu beschwören aufbricht. Und als ich Medizin lernte, hieß sie noch Necrobiosis diabeticorum. Das legte nahe, dass ein Diabetes die Ursache ist des Problems, bis man feststellte, dass das mit Diabetes ganz nichts zu tun hatte und völlig unabhängig war. Dann hat man gesagt, gut, es ist eine Necrobiosis lipoidica, das heißt, sie hängt vom Fettstoffwechsel ab. Das war genauso verkehrt wie das mit dem Diabetes, und heute wissen wir, dass diese Necrobiosis an diesem Schienbein eben ein Teil eine Teilmanifestation der Borreliose ist. Und so werden wir bei vielen Krankheiten, die wir ganz anders zugeordnet haben, nach und nach aufräumen müssen. Und ich denke, wir sind mit dieser Entdeckungsreise, was alles ist Borreliose verursacht, noch gar nicht fertig. Das Ganze ist überhaupt noch in Gang. Damit werfe ich auch einen kritischen Blick auf das, was wir Schulmedizin machen, nennen. Das heißt, wir haben schulmedizinisch das Necrobiosis diabeticorum genannt. Wir haben schulmedizinisch etabliert, auf falscher Fährte permanent untersucht. Wir haben dem Patienten permanent einen falschen Zusammenhang unterstellt und mussten damit aufräumen. Das heißt, Schulmedizin, diesen Begriff kann es aus meiner Sicht, und das habe ich in einem Aufsatz mal ausdrücklich betont, nur rückblickend geben. Wenn ein Sachverhalt über längere Zeiträume rückblickend weiter Bestand hat, dann kann man ihn schulmedizinisch nennen. Alles andere, was sich ändert, war es am Ende nicht, sondern war eine Annahme. Und diese Annahme und diese Fehler haben die, die Schulmedizin so vertreten und diesen Begriff so brauchen, ihr ganzes Leben auch gemacht. Das ist eine eher seltene Manifestation, aber ich wollte Ihnen die auch noch zeigen. Das ist eine Sarkoidose, eine knötchenbildende Erkrankung, die im Übrigen nicht nur an der Haut vorkommt, sondern häufig auch in der Lunge vorkommt, auch in anderen Organen. Und diese Form der Knötchenbildung sucht der Körper immer dann zu nutzen, wenn er Dinge nicht ordnungsgemäß abbauen kann, wenn er sie einfach einbauen will, in eine Schutzstruktur hineinbauen will, und dann kann er eben auch mal diesen Weg wählen. Diese Erkrankung kommt bei vielen Auslösern vor, die Borreliose, eine Erkrankung auf Metalle, die eine fädige Struktur haben, ähnlich wie Asbest. Die kann der Körper gar nicht anders lösen als durch eine Sarkoidose, aber eben auch, wie hier in diesem Fall, eben eine Borreliose. Und da denken Sie wieder an das, was ich am Anfang gesagt habe. Es muss differenzialdiagnostisch in vielen Krankheiten eine Borreliose ausgeschlossen werden. Und nun ist das, worauf ich Sie hinführen wollte, bei diesen Hautgewebsbefunden, dass nämlich Kollagenfasern ein wesentlicher befallener Ort sind. Und das hat mich nach und nach interessiert. Was ist denn mit den Kollagenfasern los? Und Sie sehen hier die Kollagenfasern mit Luciferin markiert bei der Maus hinsichtlich eines Befalls durch Borrelien. Und dann sehen Sie, dass die Maus eine besondere Anreicherung dieser Borrelie dort hat, wo sie viele Kollagenfasern hat, nämlich im Schwanz, in den Läufen, in den Ohren und in der Nase. Und ich sage immer, der Maus geht es nicht besser als dem Menschen. Das heißt, diese Kollagenfasern im Sehnenbereich können beim Menschen ein häufig befallener Ort sein. Und es wird so gut wie nicht erkannt. Sie sehen hier die Borrelie in einer Sehne. Und die Sehne ist natürlich ein ideales Rückzugsgebiet für die Borrelie. Aus welchem Grund? Borrelien mögen keine Hitze. Das heißt, sie bringen keine Hitze. Sie mögen keine hohen Temperaturen, keine Wärme. Das heißt, sie flüchten immer gerne in kühlere Gewebe. Die Sehnen und Bänder sind selbst nicht durchblutet. Sie werden ernährt von außen. Sie haben keine Gefäße, die sie ernähren. Und deshalb gehen die Borrelien sehr gerne in diese Gewebe hinein. Unsere Antibiotika, die wir geben, gehen nicht gut in Sehnenbänder hinein. Dadurch sind sie schon dadurch auch wieder vor unseren Behandlungsmaßnahmen geschützt. Und diese Borrelien besitzen dann, um sich Platz zu verschaffen, in diesem Gewebe Eigenschaften, es aufzulösen. Ich habe Ihnen das hier nochmal dargestellt in einer Gelenkfläche. In der Synovia sind Sie hier die Borrelien drin. Und das ist eine weitere Aufnahme aus einer solchen Synovia des Kniegelenks. Das Kniegelenk ist häufig die erste und wichtigste Stelle, an der sich die Borrelie in die Gelenke einschleicht. Es fängt oft mit einer einzelnen Arthritis einer Gelenkentzündung, eines der Kniegelenke eben an. Wegen der Problematik der Wärme keine Sauna bei den Borreliose-Erkrankten, denn wenn Sie Sauna machen, treiben Sie die Borrelien genau in diese Strukturen hinein. Sie werden von der Oberfläche wegtauchen, werden versuchen, der Wärmeentwicklung zu entgehen und in die Tiefe, in die kühleren Zonen abzuwandern. Wir sind im Moment noch nicht ganz klar, was macht dagegen die Hyperthermiebehandlung. Da haben Sie vielleicht schon davon gehört. Das heißt, da wird der Organismus richtig hochgeheizt in einer fieberartigen Therapie. Wir kennen es aus der Tumortherapie, und Sie werden vielleicht wissen, dass eigentlich dieses Therapieverfahren auf Dresden zurückgeht. Aden hat die Hyperthermiebehandlung für Tumorbehandlung eigentlich entwickelt, wurde lange Zeit im westlichen Ausland belächelt für das, und es ist inzwischen ein wiederentdecktes Verfahren und man versucht es für die Borreliose zu übertragen. Ich kann mir mit dieser Methode einen durchaus nützlichen Effekt vorstellen, weil wenn Sie jemanden auf 40 Grad hinauf erwärmen, findet die Borrelie keinen kühlen Ort mehr. Es gibt ihn gar nicht. Das heißt, sie bewegt sich auch aus diesen Strukturen heraus, um sich einen kühleren Ort zu suchen, und den findet sie nicht mehr. Dieses Auswandern macht sie aber anfällig gegenüber unserer Therapie. Also ich kann mir vorstellen, dass Hyperthermiebehandlung in Kombination mit Antibiotika-Behandlung im Anschluss an die Hyperthermie tatsächlich etwas bringt. Es laufen im Moment Studien in einer Klinik in Bad Aibling. Der Dr. Dauers beschäftigt sich damit. Die Daten liegen noch nicht auf dem Tisch. Aber hier ist vielleicht ein Verfahren, das uns für die schwierigen Fälle die Tür etwas öffnet. Und das ist eine Arbeit, in der wurde eben publiziert, dass die Borrelien kollagenolytische Aktivität besitzen. Das heißt, sie sind in der Lage, das Kollagen unserer Fasern eben nach und nach zu zersetzen. Und diese Arbeit zeigte, welche der Strukturen in unseren Kollagenfasern, dieses Proteoglykan Dekorin, anfällig ist für den Zugriff der Borrelien. Und es gibt Hinweise dafür, dass dieses Dekorin bei uns Menschen nicht gleich strukturiert ist, sondern dass wir genetische Variationen aufweisen. Und diese genetischen Variationen könnten erklären, warum manche der Borrelien-Patienten einen betonten Befall des Sehnenbandapparates und des Skelettsystems haben, während andere, die an Borreliose erkranken, zwar Krankheitssymptome durch die Borreliose haben, aber dabei nicht einen Befall dieses Sehnenbandapparats. Das wird sich so in der nächsten Zeit, denke ich, zeigen. Auf eines möchte ich aufmerksam machen, auf diesem Bild. Es kommt dabei häufig eben zu einem Befall dieser kleinen Sehnen und Bänder im Bereich der Wirbelsäule. Sie sehen es hier. Und diese feinen Sehnen und Bänder entscheiden über die Beweglichkeit unserer Wirbelsäule. Also sie entscheiden, ob wir uns hier in der Hüfte drehen können, sie entscheiden, ob wir uns im Brustwirbelbereich beugen können und so weiter. Die Art der Verflechtung mit diesen Sehnen ist maßgeblich dafür beteiligt. Bei den Borreliose-Patienten kommt es dann zu einem Aufweichen dieser Sehnen und Bänder. Und nun wird dieses System plötzlich nicht mehr über den Sehnenbandapparat gehalten. Die Patienten müssen beginnen, über die Muskulatur die Haltefunktion zu übernehmen. Und der Muskel kann nicht gut halten. Der Muskel ist ein Beweger, aber kein Halter. Darum ist es für mich viel schlechter, 1,5 Stunden hier zu stehen auf dem Fleck und sich nicht zu rühren, als spazieren zu gehen 1,5 Stunden und immer eine andere Bewegung zu haben. In dem Maß, in dem diese Sehnen und Bänder weicher werden, und denken Sie an dieses ödematöse Verquellen, was ich Ihnen bei der Haut gezeigt habe, wird das ganze System instabil. Und Sie kennen alle das Hofbräuhaus-Phänomen, nämlich Sie sagen zu einem, der gegenüber sitzt und solch ein Bodybuilding-Muskelapparat hat: Wetten, dass du den Maßkrug keine Viertelstunde so halten kannst. Ich setze 50 Euro. Damit haben Sie nicht schlecht gesetzt, denn er wird es nicht 15 Minuten halten können, denn der Muskel kann nicht halten. Wenn Sie ihm sagen, wetten, dass du 15 Minuten den Krug nicht hin und her bewegen kannst, dann haben Sie Ihr Geld verloren, weil das wird er können. Sobald er bewegt, kann er. Das Gleiche ist bei diesen Borreliose-Patienten der Fall. Das heißt, nach 3-4 Minuten einer bestimmten Körperhaltung wird das ganze System schmerzhaft, weil es die Haltung nicht mehr so einhält. Das heißt, die Patienten ändern ihre Haltung gleich wieder. Und wenn sie vor ihnen sitzen und sie nehmen die Anamnese auf, dann wird der Patient ständig dabei sein, seine Körperhaltung zu ändern. Der Kopf wird meist gestützt, weil auch das Halten des Kopfes anstrengt. Die Kopf- und Nackenmuskulatur ist ständig strapaziert. Und das ist ein sehr auffälliges klinisches Signal, das wir bei Rheumakranken und anderen Formen des Bewegungsapparates in dieser Form gar nicht sehen. Und die empfindlichste Stelle für diese Problematik bei Borreliosekranken ist der oberste Halswirbel, den wir als Atlas bezeichnen. Und Sie sehen ihn hier auf dieser Abbildung schematisch dargestellt. Dies hier ist der Atlas, und hier in diesem kufenförmigen Kopf, also wenn ich den Kopf so bewege, dann rutscht der Kopf in diesen Kufen hin und her. Dieses hier ist das Rückenmark. Und zwischen Rückenmark und dieser Struktur soll eine Sicherheitszone sein. Sie ist nicht so breit, original, wie es hier dargestellt ist. Das Rückenmark geht weiter hinauf. Aber in diesem berühmten Atlas von Netta wird nur dargestellt, hier muss ein Spalt bleiben zwischen beiden. In diesen Löchern läuft die Hinterkopfarterie senkrecht wie ein Steigrohr nach oben. Und dieser Zapfen hier rührt von dem darunter liegenden zweiten Halswirbel her. Und dieser Zapfen hat Führungsaufgabe für diesen ersten Wirbel, damit wir dort gut fixiert sind und dass wir bei Bewegungen nicht schlackern hin und her, sondern dass die Bewegung in einer Ebene passiert. Und Sie sehen es hier dargestellt, was bei einem Auffahrunfall und Schleudertrauma passiert bei Netta. Da reißen diese Bänder, die diesen Zapfen halten, ein und plötzlich bewegt er sich und steuert am Rückenmark. Und das Gleiche passiert bei Patienten, die eine Borreliose oder kann passieren, wenn sie eine Borreliose haben. Die Bänder werden weich wie ein Gummiband. Und plötzlich kann der Zapfen sich in dieser Halterung bewegen und es passiert das Gleiche wie hier beim Schleudertrauma, beim Autounfall. Es reibt diese Struktur dann am Rückenmark und dann kommen viele vegetative Funktionsstörungen. Die ganzen Informationen der basalen Hirnabschnitte an den Körper werden falsch weitergegeben. Das ist zum Beispiel die Herzfrequenz. Es können nächtliches Herzrasen kann auftreten, wenn das Ganze dort reibt. Im Liegen passiert das besonders leicht oder bei Drehbewegungen in der Liegehaltung. Es kann die Atemfrequenz gestört sein. Nicht wenige bekommen Harnblasenbeschwerden, weil der Nervenstrang, der von der Blase zum Gehirn läuft, dort durchgeht. Wenn er ständig gereizt wird, haben sie im Gehirn dauernd das Gefühl, ich muss Wasser lassen, dann gehen sie Wasser lassen, da kommt aber gar nichts großartig. Das heißt, viele, viele der vegetativen Regulationsvorgänge werden dadurch eben gesteuert. Hier ein bisschen dazu, aber das will ich nicht so detaillieren, das ist für Sie dann doch ein bisschen zu viel. Was man dann bei einer bestimmten Untersuchungstechnik findet, das ist eine sogenannte Upright MRT. Upright heißt, der Patient muss aufrecht sitzen. Die Untersuchung kann nicht in liegender Haltung durchgeführt werden, weil Sie müssen den Kopf während der Untersuchung bewegen können. Und da gibt es nur wenig Möglichkeiten. Wir haben einen Untersucher in Süddeutschland, im Münchner Raum, für die Norddeutschen einen zweiten in Hannover. Und das sind MRT-Geräte, in denen Sie sitzen, nach vorne offen sind und wo der Untersucher Ihren Kopf in der Position beständig ändert. Und dann können wir diese Schäden der Bänder eben sehen. Und es gibt dann bestimmte Beschreibungen, das ist mehr für die ärztlichen Kollegen, die wir dann typischerweise eben in diesem sehen. Das Übelste ist dann die unterste Zeile. Diese Myelopathie besagt, dass eben dann die Struktur dieses Zapfens eben am Rückenmark reibt und die Störung, die ich im Leben genannt habe, verursacht. Das ist meine eigene Arbeit zu diesem Thema. Ich habe sie international publiziert, auf Englisch geschrieben. Deshalb auch, dass man endlich aus diesem im Loch des Sektierers herauskommt, dass er dann immer schnell anhaftet, wenn man die etablierte Meinung nicht vertritt, weil es ist natürlich sie leichter zu diskreditieren, als sich mit den Inhalten auseinanderzusetzen. Darauf muss man vorbereitet sein. Und diese Arbeit hat mir doch internationale Anerkennung gebracht. Ich habe sie vor 2 Jahren, jetzt sind schon 2012 veröffentlicht. Ich werde bis heute angeschrieben, wegen dieser Arbeit aus der ganzen Welt erreichen und schreiben zu dem, und ich wurde dann auch in eine Gruppe von Reviewern berufen. Reviewers sind die, die andere Publikationen bewerten hinsichtlich ihrer Qualität, und das werden sie nur, wenn sie selbst vorher etwas abgeliefert haben, was besonders ist. Die Fibromyalgie ist häufig keine Fibromyalgie. Wir haben hier die Schmerzpunkte der Fibromyalgie auf diese Modellpersonen eingezeichnet, sondern dieser Fibromyalgie liegt ganz, ganz oft eben aus dem Gesagten eine Borreliose zugrunde. Ich will vielleicht das hier, ja, das ist vielleicht doch ganz interessant, von 64 Patienten, die ich mit Funktionsstörungen in diesem Kopfgelenk untersucht habe, hatten 57 am Ende eine Borreliose. Ja, und die Dunkelziffer ist im Alltag hoch. Und dabei können Sie eben dieses Verrutschen des Atlas, das habe ich auch noch nicht gesagt, klinisch so gut untersuchen, weil Sie eben dieses Vorrutschen in diesem Spalt hier unterhalb des Ohres tasten können. Dieser Querfortsatz des Atlas, den ich Ihnen gezeigt habe, wodurch den die Arterie senkrecht heraufläuft, der rutscht dann zur Seite nach vorne und dann können Sie ihn hier in diesem Spalt tasten. Das heißt, Sie haben unterschiedlich weite Lücken hier. Selbst kann man es bei sich nicht. Man braucht einen Untersucher, der es von vorne macht. Und dann sehen Sie, dass auf einer Seite eben dieser Querfortsatz vorgerutscht ist. Das ist bei 90% der Patienten die linke Seite. Das hängt mit dem Rechtshändertum zusammen. Also er ist ganz häufig nach links vorne vorgefallen und nur selten nach rechts vorne. Und dann kann man eben aufgrund der klinischen Untersuchung diese MRT-Untersuchung anordnen. Und ich halte es mir wirklich zugute, dass ich noch nie eine MRT-Untersuchung angeordnet habe, die nicht pathologisch war. Das heißt, die klinische Untersuchung hat hohe Zuverlässigkeit. Das muss man auch deshalb erreichen, weil diese Untersuchung von den Krankenkassen wieder mal nicht finanziert wird, weil der Patient eigenes Geld in die Hand nehmen muss. Und da würde es mich fuchsen, wenn ich in 10% der Fälle nur etwas Auffälliges finde und 90% der Fälle unnötig untersucht hätte. Es liegt so bei 600 Euro der Kostenumfang für diese Untersuchung. Das betrifft die Immunzellen, das übergehe ich. Ein neues Thema wird ganz wichtig werden. Ich werde im Januar des nächsten Jahres auf der Tagung der Ärztekammer Nordwürttemberg es erstmals im Ärztekreis vortragen. Was bisher nicht bekannt ist, ist, dass der Darm bei Borreliose ein ganz häufig befallener Ort ist, weil eben diese Kollagenfasern, die der Darm genauso hat wie die Haut, auch beim Darm befallen werden. Der Darm wird löchrig und lückenhaft. Sie sehen das hier. Dieses Gelbe sind unsere Darmkeime, die wir im Darm haben sollten. Dieses Rotbraune hier drunter ist die Darmschleimhaut. Und diese Keime, die wir im Darm haben, die sollen immer an dieser Grenzfläche Halt machen. Und hier sehen Sie die Teilaufnahmen, dann sehen Sie, dass diese Keime in die Schleimhaut invasiv einwachsen und dann eben auch Entzündung in der Darmwand verursachen können. Damit eben die Durchlässigkeit der Darmwand erhöhen. Die Nahrung wird nicht mehr ordnungsgemäß zu Ende verdaut. Sie kann vorher diese Barriere passieren. Die Häufigkeit von Nahrungsunverträglichkeiten erhöht sich ganz erheblich. Und etwa ein Viertel meiner Borreliose-Patienten hat eben auch bei chronischer Krankheit eine Nahrungsproblematik, die das Ganze erschwert, weil die Unverträglichkeit auf die Nahrungsmittel in der Entzündung ganz ähnlich abläuft wie eine Borreliose. Bestimmte Immunzellen, die sogenannten TH1-Zellen, werden sehr aktiviert. Das verbraucht viel, viel Kraft und viel, viel Energie. Das hatte ich Ihnen schon gesagt. Das ist das, was bei Herrn Stölle herauskam bei der Untersuchung des Liquors. Das kann ich übernehmen. Dann eine Thematik, die brisant genug ist und doch schon lange publiziert ist. Das konnte Frau Mikloschi, eine aus Ungarn stammende Schweizerin, die in den USA lange geforscht hat, die jetzt wieder in Montreux in der Schweiz ein Institut leitet. Sie konnte nachweisen, dass das Risiko, an Alzheimer zu erkranken, bei fortbestehender Borreliose-Erkrankung 14 Mal wahrscheinlicher ist als bei den Kontrollen. Das heißt, wir müssen natürlich das, was ich hier eben gezeigt habe, das müssen wir frühzeitig erkennen und auch frühzeitig therapieren. Und ich hoffe, dass diese Arbeit von Stirle, die jetzt wirklich ganz frisch ist, uns dabei weiterhilft, damit wir eben die Entwicklung in diese Trends vermeiden können. Sie hat in den Aufnahmen auch zeigen können, dass praktisch identische Veränderungen an den Gefäßen ablaufen, wie wir sie von der Syphilis schon her kennen. Und Sie sehen hier auf der linken Seite die Aufnahme einer solchen Gefäßentzündung bei Syphiliskranken und rechts daneben das gleiche Bild praktisch bei Borreliose-Kranken. Ein Amerikaner, Donta, hat Gehirne von Borreliose-Kranken untersucht hinsichtlich der Versorgung und der Durchströmung. Wir konnten zeigen, dass eben in verschiedenen Hirnabschnitten und diese einzelnen farbigen Säulen geben bestimmte Hirnabschnitte ab, erhebliche Versorgungsstörungen bei Borreliosekranken auftreten. Ich selbst habe in der Mitte der 90er Jahre solche Schäden durch Lösemittel und andere Chemikalien untersucht und kam bei diesen Patienten zu ähnlichen Ergebnissen, wie sie Donta jetzt eben auch 2012 bei Borreliosekranken hat nachweisen können. Das erklärt auch, warum viele Hirnleistungsstörungen entwickeln, Konzentrationsstörungen, Merkleistungsstörungen. Es werden auch Probleme im Koordinieren der Bewegung gefunden. Eine Problematik, die ganz auffällig ist, es können nicht mehr mehrere Dinge gleichzeitig gemacht werden. Das heißt, wenn man Zeitung liest, kann man nicht mehr Radio hören. Das Radio wird plötzlich ausgemacht, weil man Zeitung liest, oder man liest nicht mehr Zeitung, wenn das Radio läuft und so weiter. Das heißt, das, was der Gesunde ohne weiteres kann, so zwei, drei Dinge parallel laufen lassen, das geht meistens eben verloren. Und so sieht so etwas eben aus. Auf der linken Seite sehen Sie ein normal durchströmtes Gehirn und rechts eben die Minderung der Durchströmung und dann eben die dadurch bedingte Funktionsminderung des Gehirns. Es kann sich nicht anders äußern, als dass es sagt, ich kann die Leistung, die man erwartet, so nicht mehr bringen. Das war das von der Frau Baumgart, das hatte ich Ihnen schon gezeigt, das ist hier doppelt. Und hier fand ich bei einer Publikation eine ganz interessante Anmerkung in der Überschrift, die dieser Autor dort platziert hat, und es zeigt mir, dass es ein Autor ist mit viel klinischer Erfahrung, mit kritischem Durchdenken dessen, was man so treibt. Er schreibt in diesem rundumrandeten Bereich, schreibt er, was wir in der Medizin alles fürchten, sind falsche Ergebnisse. Bei den falschen Ergebnissen gibt es allerdings gibt es Unterschiede. Es sind die am schlimmsten, die falsch negativ sind, das heißt, die ein Problem nicht nachweisen, weil sie verhindern, dass die richtige Maßnahme ergriffen wird. Und genau das betreiben wir systematisch zurzeit bei der Borreliose. Genau dieser Fehler passiert. Und was dann das Ergebnis noch ist, wir psychiatrisieren die Patienten und gehen nochmal wir schädigen die Patienten und helfen ihnen gar nicht weiter. Hier diese experimentelle Untersuchung an der Maus, die zeigt eben, dass bei fehlender Antikörper die Erregerdichte im Körper deutlich höher ist, als dann, wenn Antikörper da sind. Das ist selbstverständlich, weil der Antikörper der Aktivierer dieses Komplementsystems ist, was ich Ihnen am Anfang zeigte. Das heißt, wenn keine Antikörper da sind und der Patient erkrankt ist, dann ist er besonders schwer erkrankt und nicht etwa nicht erkrankt. In der heutigen etablierten Medizin wird er als nicht krank apostrophiert, dabei ist er besonders schwer krank, weil die ganzen eigenen Strukturen nicht fehlen. Ich habe immer mal Patienten, bei denen ist es genau umgekehrt. Die haben außerordentlich hohe Antikörpertiter und sind gar nicht krank. Das sind zum Beispiel Förster. Die sind so oft gestochen worden, dass das Stechen wie eine Impfung bei denen funktioniert hat. Die haben extrem gut mit dem Immunsystem reagiert, haben ganz hohe Antikörpertiter, aktivieren ihr Verteidigungssystem, das Komplementsystem dadurch sehr gut. Und die haben einen ganz auffälligen Antikörperbefund. Wenn Sie die fragen, haben Sie denn ein Gesundheitsproblem, sagen die, nee, uns geht's gut. Also auch das Gegenteil beweist den Zusammenhang. Hier eine Arbeit, die zeigte, dass eben bei Borreliose die Minderleistung bestimmter weißer Blutkörperchen, die sogenannten CD57-positiven weißen Blutkörperchen, eine große Rolle spielen. Wir wissen inzwischen, das ist nicht nur bei Borreliose so, das ist generell bei Infekten so, aber bei der Borreliose spielt es eine große Rolle. Diese CD57-positiven Zellen gehören zu den natürlichen Killerzellen. Und die natürlichen Killerzellen sind ein etwas martialischer Name. Diese natürlichen Killerzellen sind die Zellen unserer ersten Verteidigungslinie. Das heißt, wir haben sehr spezifische Systeme, die geeicht sind auf einen bestimmten Gegner. Und wir haben Systeme, die viele Fähigkeiten besitzen, aber die keine spezielle besitzen gegenüber einem bestimmten Erreger. Und wir brauchen solche unspezifische Einheit erstmal, dass wir etwas zum Handeln haben, wenn wir noch nicht wissen, was auf uns zukommt. Das heißt, wenn Sie gestochen werden von einer Zecke oder egal welchen Infekt Sie bekommen mit Chlamydien, Mykoplasmen, egal was, wird Ihr Körper nicht die Spezialwaffe sofort parat haben. Also sagt er dieser unspezifischen Einheit der natürlichen Killerzellen, geht ihr erstmal hin und verteidigt. In 2-3 Tagen schicke ich euch die Spezialisten, solange braucht der Körper, um die Spezialisten nachzubilden. Denn wir können nicht das Maß Spezialisten im Organismus ständig bereithalten, sonst würden wir bei dem, womit wir im Leben dauernd Kontakt haben, nach und nach die Größe eines Elefanten benötigen, um die Präsenz dauernd garantieren zu können. Das heißt, der Körper handelt immer ökonomisch. Wenn ein Problem lange nicht mehr gebraucht wird, dann wird er die Zellen, die er dafür benötigt, in eine Ruhephase versetzen. Er hält noch ein paar, die das Programm gespeichert haben, parat, dass es nicht verloren geht, aber er hält keine Masse an Zellen bereit. Wenn er dann wieder Kontakt bekommt, dann kommt diese Zelle auf den Plan, die die Information hat und die sagt, aha, das ist doch die alte Geschichte von vor 7 Jahren. Und dann beginnt diese Zelle wieder, die sogenannte naive weiße Blutzellen in Gang zu setzen, die dann diese Spezialaufgaben übernehmen. Dafür braucht der Körper Zeit. Und diese Zeit, dass die überbrückt wird, die wird von solchen Zellen eben überbrückt. Und wer eben ein sehr aktives System hat, das gleich am Anfang funktioniert, der wird so leicht nicht krank. Und mit mir sehen Sie ein solches Beispiel eines Menschen, der nicht so leicht krank ist, weil ich bin jetzt 42 Jahre Arzt oder über 42 Jahre Arzt. Und ich habe in dieser Zeit einen Tag Fehlzeit und 3 Stunden in 42 Jahren. Mehr ist in der Zeit nicht passiert. Und ich habe aber viel abbekommen. Ich habe auch Intensivmedizin gemacht. In meiner Zeit als Intensivmedizin haben sie wirklich Mund zu Mund beatmet. Da gab es keine doppelläufigen Ventile wie heute. Das heißt, wenn Not war, da hatten sie Lippe an Lippe und da wussten sie nicht, was hinter der Lippe dort drüben los war, sondern sie mussten beim Notfall natürlich das machen. Und da kriegen sie natürlich alles Mögliche ab. Das heißt, es bestand Gelegenheit genug, auch mal heftig krank zu werden. Es passiert nicht. Das zeigt also, ein gut funktionierendes System wird das fernhalten. Das zeigt eben auch, wo das Problem liegt. Ich habe es am Anfang schon mal angesprochen. Wer chronisch an einer Infektion erkrankt, und der Satz gilt nicht nur für die Borreliose, er geht schlechthin, das kann Epstein-Barr-Virus sein, das können Mykoplasmen sein, das können Chlamydien sein, Yersinien im Darm, Campylobacter im Darm und so weiter. Es gibt eine ganze Reihe solcher Erreger. Diese Menschen haben keine guten Waffen gegen so etwas. Wer gute Waffen hat, wird ohne Antibiotika, ohne alles klarkommen können, ohne zu erkranken. Wir wissen selbst, bei AIDS gibt es das, wo wir lange der Meinung waren, es kommt keiner ungeschoren davon, wenn er nur mit diesem Erreger Kontakt hat. Inzwischen wissen wir, es gibt Menschen, die die Infektion mit diesem HIV-Virus problemlos überstanden haben, die nicht erkrankt sind, weil eben deren eigene Abwehr dermaßen gut war bei einem Erreger, wo es wirklich sonst schwierig ist. Das ist so die Darstellung, wie wir diesen Zelltyp messen. Das ist vielleicht für Sie nicht ganz so spannend, aber damit Sie auch sehen, ist die Glam-Bohr-Methode, mit denen das ausgezeichnet bewiesen werden kann. Und nun hat es vor, auch 2012, von einem Berliner, Volker von Behr, eine Publikation gegeben zur Thematik, können wir an weißen Blutkörperchen nachweisen, ob eine Borreliose eben vorliegt. Und er hat eben ganz eindeutig zeigen können, dass der Nachweis an Lymphozyten sehr, sehr zuverlässig ist, dass sich damit auch der Krankheitsverlauf gut dokumentieren lässt. Es lässt sich damit dokumentieren, ob und wie erfolgreich sie in der Behandlung sind, was sich mit der Methode bisher nicht nachweisen lässt und das mit gar keiner. Wann haben wir den Punkt erreicht, wenn wir von Heilung sprechen können? Wenn der Test normal wird, zeigt es nur, dass die Krankheit keine Aktivität besitzt und wir müssen weiter wachsam bleiben. Eine Heilung können wir nicht ohne weiteres annehmen, gerade bei dem, was die Frau Baumgart in Erfurt dieses Jahr auch an Ergebnissen gezeigt hat. Das ist eine frühere Publikation zu diesem Lymphozyten-Transformationstest, LTT, von der Frau Valentine-Thon, eine Deutsch-Amerikanerin, die lange in Bremen gearbeitet hat, dann in den Staaten war, jetzt nach Deutschland zurückgekommen ist. Diese Methode, gut zum Nachweis, ich hatte es Ihnen am Anfang gezeigt, Focused Floating Microscopy, ein Mikroskopierverfahren, Problematik für die Alltagsdiagnostik, steht sie Ihnen nicht zur Verfügung. Es wird wahrscheinlich keiner Ihrer behandelnden Ärzte eine Gewebsprobe dorthin einsenden. Ich schicke immer wieder in besonderen Fällen Proben dorthin. Und dann ist eine ganz spannende und andere Geschichte der Therapie. Ich wollte die Besprechung der Antibiotika, das hatte ich das letzte Mal gemacht, eher knapp halten. Aber hier auch ein Verfahren hinweisen, das ich selbst inauguriert habe. Es wurde von mir als Möglichkeit eingeführt und es wird inzwischen von vielen Ärzten praktiziert, die sogenannte Eigenblutbehandlung, die wir heute als autologe Vollbluttherapie benennen. Die Eigenblutbehandlung ist überhaupt nichts Neues, die gibt es sicher 40 bis 50 Jahre und keiner wusste eigentlich, was man mit dieser Eigenbluttherapie macht. Also wenn Sie einen, der das machte, fragten, was machen Sie denn mit dieser Therapie, konnte er nicht sagen, was eigentlich geschieht. Das galt so lange, bis vor 4, 5 Jahren an der Charité in Berlin jemand sich mit der Methodik der Eigenblutbehandlung beschäftigte und damit auch seine Professur erhielt und er konnte nachweisen, dass die Eigenblutbehandlung gerade in der Lage ist, in diese Fehlfunktion des Immunsystems gut einzugreifen. Wir haben innerhalb der Funktion des Immunsystems haben wir zwei sich gegenseitig ergänzende und kooperierende Systeme. Ein System, das aktiv wird gegen Entzündung und das andere System, das bremst. Und Sie brauchen in allen Körperprozessen, egal welche Sie nehmen, immer einen aktivierenden und einen bremsenden. Das benötigt der Körper deshalb, um steuern zu können. Er muss ja irgendwie ein Maß finden. Er muss lenken können, er muss wissen können, wie viel mache ich. Und ich sage, um es dem Patienten etwas näher zu bringen, immer, es ist wie beim Bobfahren, beim Viererbobfahren. Wenn Sie eine schnelle Viererbobfahrt machen wollen, brauchen Sie Leute, die super sprinten können beim Anschieben. Und Sie müssen den Bock mit richtig Tempo in die Bahn bringen, aber wenn Sie hinten drauf keinen guten Bremser haben, werden Sie in der zweiten Kurve über der Böschung sein und das war's mit der Fahrt. Also eine gute, schnelle Fahrt braucht nicht nur Antrieb, sie braucht auch das richtige Bremsen zum richtigen Zeitpunkt. Das Immunsystem arbeitet genauso. Es braucht Dinge, die treiben, die verteidigen, die kämpfen, es braucht aber auch ein System, das stillt ab. Und er konnte eben nachweisen, dass bei dieser autologen Vollbluttherapie die Bremser eher gehemmt werden. Und Menschen, die eine schlechte Immunleistung haben, die haben zu starke Bremser. Das heißt, diese Bremser, wenn gehemmt werden, lassen es dann zu, dass wieder mehr Leistung in die Abwehr fließt. Etwas anderes ist noch dabei der Fall, diese Bremserzellen sind sehr wichtig für die Entwicklung von Asthma, Heuschnupfen, Neurodermitis. Und als diese Ergebnisse herauskamen, habe ich gesagt, gut, dann eignet sich das Verfahren einmal zur Behandlung chronischer Infektionskrankheiten und nicht nur der Borreliose. Sie können Epstein-Barr-Virus behandeln, Sie können andere chronische Virusinfekte behandeln, genauso gut Coxsackie-Virus zum Beispiel. Das ist die eine Möglichkeit und die zweite, Sie können Asthmatiker und Heuschnupfer behandeln und beides tue ich inzwischen mit Erfolg. Das heißt, bei Borreliose-Patienten hat sich das sehr bewährt. Und ich machte damals eine kleine Fallstudie für einen Kongress. Es sind nur 25 Fälle, inzwischen habe ich viel mehr behandelt. Aber ich habe diese 25 eben ausgewertet und war dann über das Ergebnis selbst überrascht. Es waren 9 Männer und 16 Frauen. Das ist das Durchschnittsalter. Die petrolfarbene Säule gibt das Durchschnittsalter an, die lilafarbene am Ende das höchste Alter der Untersuchten, vorne die blauen das niedrigste. Und dann war es so, dass alles waren Patienten gewesen, die alles Mögliche hinter sich hatten. Sie waren schon vielfach mit Antibiotika behandelt worden und waren nicht erfolgreich. Und dann war es so, dass nach dieser Behandlung am Ende 17 Patienten von 25 einen normalisierten Befund hatten. Dann hatten 4 einen ganz deutlich gebesserten Befund, das sind jetzt 21, und bei 4 war kein Effekt da. Das ist für ein Verfahren, das sich biologische Möglichkeiten zunutze macht, das überhaupt keine nachteilige Auswirkung auf die Darmfunktion hat, die Darmflora nicht beschädigt, ein Verfahren, das nicht nur gegenüber der Borreliose verbessert, sondern die Abwehrfähigkeit ganz generell. Ich behalte inzwischen meine Senioren statt Grippeschutzimpfung im Winter mit diesem Verfahren. Das wirkt viel besser, weil die Erreger auf breiter Ebene behandelt sind und nicht nur die 4, die sie im Impfstoff haben. Es ist also ausgezeichnet wirksam. Es löst uns nicht von allen Problemen, aber es ist ein Verfahren, das, von dem ich meine, es gehört in das Repertoire hinein. Und hier sehen Sie die sogenannten Stimulationsindizes in diesem Lymphozyten-Transformationstest dargestellt. Die lilafarbenen am Ende ist die Höhe der Aktivität der Entzündung vor der Behandlung. Die Werte, die zwei überschreiten, sind pathologisch, das sind die hinteren im Durchschnitt alle gewesen. Und am Ende nach der Behandlung, es ist grafisch nicht ganz gut sichtbar, lagen sie eigentlich alle im Durchschnitt unter diesen zwei. Das ist die Zahl dieser natürlichen Killerzellen, dieser CD57-Zellen. Da ist es wieder umgekehrt. Blaue Säule, Vorbehandlung niedrig. Ich muss immer die höheren Werte nach hinten stellen. Nach der Behandlung deutlich in der Erholung eben dieses Zelltyps. Jetzt kommen wir noch zur Thematik, was macht der Stress oder welche Rolle spielt Stress eben im Umgang mit Infektionen? Warum sind solche Dinge, wie wir sie heute sehen, so häufig verbreitet? Warum rutschen wir mit der Gesellschaft in bestimmte Probleme eben hinein? Und da ist, denke ich, eine Thematik ganz wichtig, unser Lebenstempo. Das Leben unter Stress, wir machen nichts mehr mit Ruhe und Gelassenheit. Das heißt, alles muss mit wirklicher Tempomaschinerie betrieben werden. Ich habe deshalb eben jetzt auch an der Hochschule in Kempten eine Vorlesung gestartet für die jungen Studenten mit der Thematik Tempo und Komplexität als Krankheitsursache. Also Tempo ist ein Krankheitsverursacher, denn die Abwehrfähigkeit sinkt unter Stress und unter Tempo, besonders deshalb, weil wir eine Tempo-Stress-Reaktion nur mit Hilfe dieser Katecholamine hinbekommen. Katecholamine werden von der Nebennierenrinde produziert. Den meisten von Ihnen wird der Begriff des Noradrenalins bekannt sein oder die meisten kennen den Begriff Adrenalin, der für uns wichtiger ist. Oder wir sagen ja so salopp, das haut mir das Adrenalin raus. Das ist eigentlich nicht der wichtigste Täter, sondern das Noradrenalin. Das ist eine Substanz, mit der wir in kurzer Zeit Dampf machen können und Gas geben können. Und wir brauchen die heute sehr viel häufiger, weil wir das Tempo, in dem wir leben, nur unter Zuhilfenahme solcher Stoffe ebenso hinbekommen. Aber diese Katecholamine bremsen die Immunleistung. Drum ist der Zehnkämpfer am zweiten Tag am Ende seines Zehnkampfs extrem infektgefährdet, weil er für den Wettkampf permanent diese Katecholamine rausgeschmissen hat, weil er sie permanent brauchte, um diese Leistung zu vollbringen, aber er in dieser Zeit auch massiv das Immunsystem unterdrückt hat. Und wenn wir solche Einwirkungen über mehr als 6 Stunden haben, beginnt die Immunleistung bereits messbar zu kippen. Das heißt, die Art, in der wir leben, das Tempo, in dem wir leben, wird einfach solche Probleme erhöhen. Das fördert einerseits das Bakterienwachstum und andererseits eben das Risiko zu erkranken. Es hat zur Folge, dass das System sympathischer und parasympathischer Nerv aus der Balance bringt. Sie sehen hier eine Aufnahme von mir selbst. Das ist der Ruhepuls, der liegt bei mir bei Unterarbeitsbedingungen bei 65, 66 Schlägen. In der Mitte die rote Säule ist der Sympathikus, das ist unser treibender Nerv. Das ist der, der auf Stress reagiert, der die Aktivität diktiert. Und daneben das Blaue ist der Parasympathikus, der uns ruhig und gelassen sein lässt, der uns in der Nacht auch die Erholung beschert, der für die Schlafqualität ganz wichtig ist, der in der Nacht bedingt, dass wir über die Nacht das Immunsystem regenerieren, dass wir Kräfte auftanken, ATP im Körper wieder parken. Das ist also der, der das regelt. Und wenn Sie so eine Konstellation haben, wie es auf dem Bild ist, dann können Sie relativ viel aushalten, ohne aus dem Häuschen zu geraten. Und das sieht natürlich anders aus in einem solchen Fall. Da ist dieses sympathische System massiv aktiviert. Das sind Menschen, die bekommen Schlafstörungen. Sie sind permanent angetrieben. Sie möchten immer 2, 3 Dinge gleichzeitig machen. Und gleichzeitig unterdrücken sie mit einem solch angetriebenen System natürlich die körpereigene Abwehrleistung. Und wenn eben dieser Patient eine Infektion bekommt, und da hatte ich sie mich schon als Beispiel genannt, wird wahrscheinlich relativ wenig passieren. Und wenn eine solche Konstellation da ist, wird es schwierig. Das heißt, wir müssen eben auch diese Stressachse untersuchen. Wenn diese Menschen ganz verausgabt sind, passiert das Gegenteil, der Körper zieht die Reißleine und die Notleine, das heißt, der Parasympathikus wird plötzlich ganz hochgefahren. Und dann sagt der Patient plötzlich, ich stehe morgens nicht mehr auf, ich bleibe liegen, ich kann nicht mehr, ich bin kaputt. Er ist also in einer Burnout-Symptomatik, die in unserem Land wieder zu einer psychosomatischen Einschätzung führt, die wieder zur Gabe von Psychopharmaka führt, obwohl eigentlich ein solcher Prozess abgelaufen ist. Es überrascht also nicht, und ich will die Abbildung nicht detaillieren, das ist etwas schwierig zu verstehen, aber in einer Arbeit von der Arbeitsgruppe Fellon, Sie sehen ihn hier unten, ein Amerikaner, den ich persönlich kenne, wurde untersucht, bei welchen Krankheiten sind besondere Übereinstimmungen in den Proteomen bei Erschöpfung und Müdigkeit da. Was sind Proteome? Proteome sind unsere Gesamtkörpereiweißprofile und wir können die inzwischen untersuchen. Und es werden sich die Hinweise, dass wir bei bestimmten Erkrankungen ganz bestimmte Profile der Eiweiße im Körper in uns tragen. Das ist sehr aufwendig zu untersuchen, denn Sie müssen alle diese Eiweiße untersuchen. Das ist methodisch sehr schwierig. Und diese Fingerabdrücke, die wir haben mit den Eiweißen, die nennen wir Proteome. Das Ziel der Untersuchungen ist, solche Fingerabdrücke im Menschen zu isolieren und dann kommen sie praktisch zum Arzt und sie kriegen nicht mehr ein Blutbild gemacht, ein so simples und wenig aussagendes, wie das heute üblich ist, sondern man wird ihr Proteom bestimmen und dann guckt man in der Kartei der identifizierten Proteome nach, wie bei einem Fingerabdruck bei der Polizei, wenn sie einen Täter suchen, wo sie einen Fingerabdruck am Tatort haben und sagen, okay, in unserer Kartei haben wir welche Fingerabdrücke. Und dann vergleichen sie, stimmen es ab und sagen, das ist der Herr sowieso, den haben wir in der Kartei schon drin. Diese Arbeit läuft im Moment in den USA. In Deutschland ist die Frau Professor Maurus in Bochum damit sehr beschäftigt. Und Fellon hat das schon gemacht mit einzelnen Krankheiten. Dann konnte er zeigen, dass keine Krankheit so identische Proteome hat wie das chronische Erschöpfungssyndrom und die Borreliose. Das zeigt, Borreliose geht in ganz hohem Maß mit schwerer Erschöpfung einher. Wir müssen also nicht die Psychopharmaka aus dem Köcher als erstes ziehen, sondern wir müssen untersuchen, ob Patienten, die chronisch erschöpft sind, eine Borreliose haben oder nicht. Das war jetzt ein bisschen was Neues, das war keine leichte Kost. Das, was ich Ihnen erzählt habe, kann ein Gutteil der Ärzte nur schlecht verstehen. Ich habe es Ihnen trotzdem zugemutet, weil ich weiß, dass ein Großteil von Ihnen selbst Erkrankungsprobleme haben, weil ein Großteil von Ihnen die Literatur besser kennt als die allermeisten Ärzte, weil Sie die klinischen Verläufe aus eigener Beobachtung selbst gut kennen und weil Sie sich an der einen oder anderen Stelle in meinem Vortrag sich selbst auch wiedergefunden haben. Ich weiß, in welcher Not Sie sind, ich weiß, wie wenig Sie ernst genommen werden. Und ich weiß auch, wie Sie als Patienten verkündet werden. Auch dagegen versuche ich anzugehen und hoffe, dass Sie, obwohl Sie Kenner sind der Materie, dennoch auch ein paar ganz neue Sachen gehört haben. Und bedanke mich ganz herzlich für aufmerksames Zuhören. Herzlichen Dank.